Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Ich bin Joel Kaczmarek und wie ihr wisst, nehmen wir euch immer fleißig mit in den Maschinenraum der Bundesregierung. Und heute schauen wir uns sogar einen noch größeren Maschinenraum an. Denn ihr wisst ja, wir schauen immer auch, was ist eigentlich so los in der Welt. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, vom 6. bis zum 9. Juni 2024 ist ja Europawahl. Also haben wir uns gesagt, sprechen wir doch heute mal über das Thema Europa. Weil, da haben wir uns auch was sehr Schönes überlegt. Wir haben nämlich zwei Gäste heute da. Zum einen die liebe Anna Löhmann, die ist Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn noch ein bisschen spicen, weil wir wollen ja nicht nur politisch sein, sondern auch ein Ticken mit Vergnügen die Sachen erklären und haben uns überlegt, wir machen was Spannendes und deswegen haben wir noch den guten Johann von Bülow eingeladen. Johann ist Schauspieler und zwar in einer großartigen Serie namens Parlement. So heißt diese Serie, weil sie belgisch-französisch-deutsch konzipiert und entwickelt wurde. Es gibt bisher 3 Staffeln davon. Es ist eine Politik-Satire und wie der Name schon sagt, es dreht sich um das Parlament. So, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Mischung, wenn wir heute mal so unter die Haube gehen und zum einen die Politexpertin da haben und zum anderen den lieben Johann, der sich halt in diese Rolle ja auch eingefühlt hat und der so ein einerseits, sage ich mal, das Publikum mitbringt und auf der anderen Seite quasi die schauspielerische Sicht auf dieses Thema. Von daher, ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Vielleicht fangen wir ja mal ein Stück weit emotional an, weil wir wollen ja immer nicht nur so den lustlosen Erklärbär machen, sondern eher auch Lust auf die Themen. Was ist so euer Gefühl, was ihr mit Europa verbindet? Vielleicht kannst du ja mal anfangen, du hast es ja gespielt jetzt nach einer ganzen Weile. Was ist für dich?
Ja, ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich 2 Staffeln Parlament gedreht habe und in Straßburg da im EU-Parlament gewesen bin, sozusagen so ein special berufliches Gefühl dazu, weil ein Teil meiner Arbeit dort stattgefunden hat und ich wahnsinnig viel auch nochmal tatsächlich über das Funktionieren der EU-Institutionen gelernt habe. Aber das ist ja kein emotionaler Zugang. Ich finde, für uns alle, also und so nehme ich auch an, für mich ist es einfach so, dass wir durch dieses Land, durch diesen Kontinent fahren können und keine Grenzen haben und dass wir irgendwie eine Währung haben und dass es das Gefühl gibt, Europäer befinden sich in einem Verbund und gehören zusammen und so schrecklich unsere Zeit ist, muss man das einfach auch dazu sagen, führen keinen Krieg mehr gegeneinander. Ja, das ist einfach ein unglaubliches Friedensprojekt und das ist meine emotionale Verbindung zur EU.
Wie ist es bei dir, Anna?
Ja, auf jeden Fall auch so ein unheimlich warmes Gefühl irgendwie. Ich habe schon, als ich in der Schule aktiv war, auch bei der Grünen Jugend, bin ich sehr schnell auch dann mit anderen Europäerinnen und Europäern in Kontakt gekommen, der Federation of Young Green Europeans und auch einem Verband, der heißt Junge Europäische Föderalisten. Das Ziel ist es, Europa noch enger zusammenzubringen. Und mir hat es immer unheimlich Spaß gemacht, mich mit den anderen Leuten aus anderen europäischen Ländern auszutauschen. Also wirklich, also wir haben Freundschaften geschlossen, Partys gefeiert und das war wirklich einfach, ja, hat ganz viel Freude und Spaß gebracht. Und ich habe dann in dem Moment auch gedacht, so, ich habe eigentlich mit vielen von denen viel mehr zu tun, als jetzt mit einem älteren Deutschen, der vielleicht meine Werte nicht ganz so teilt, wie jetzt eine junge französische Klimaaktivistin oder so. Deswegen ist es bei mir sozusagen, der erste Zugang ist einfach diese Neugier und auch diese Freude daran, mit Leuten aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten.
Hattet ihr denn beide vielleicht so einen EU-Moment, an den ihr denkt? Also bei dir war das ja quasi schon zu Studienzeiten. Hattest du so einen Moment, wo du denkst, okay, wow, das ist so, da fühle ich irgendwie Europa?
Naja, das berührt ja wahrscheinlich gerade die Schwierigkeit, über die wir heute noch sprechen werden, ob die EU jetzt ausgerechnet der Moment ist, wo man Europa fühlt. Dazu ist sie vielleicht ein bisschen zu abstrakt auf den ersten Blick. Aber ich kann das unterstützen, was du gerade gesagt hast. Es ist beim Drehen nicht anders. Also wenn man mit Teams, ich habe in Prag, in Malta, in Italien und jetzt eben auch mit Franzosen gedreht, es ist immer unglaublich bereichernd, mit Leuten aus anderen Nationen sozusagen die Arbeit zu teilen und zu sehen, ach guck mal, so machen die das und das könnten wir doch eigentlich auch übernehmen und das ist irgendwie interessant, wie die das machen. Das ist sozusagen so mein Europagefühl in der Arbeit. Mit der EU selber finde ich schwierig. Also würde mir, ich weiß nicht, fällt dir da was ein, wo man sagt, das ist mein EU-Moment?
Also doch, auf jeden Fall. Also ich, das ist ja auch mein Arbeitsalltag, mich mit der EU zu beschäftigen. Ich vertrete Deutschland ja im so einen allgemeinen Rat. Also es gibt ja nicht nur das Parlament, wo du sozusagen da gespielt hast, sondern eben auch die Vertretung der Mitgliedstaaten, den Rat. Und das sind dann oft so sehr lange, auch oft ein bisschen dröge Sitzungen, muss ich ehrlich zugeben, die dann auch sehr lange gehen. Man streitet sich da über Fußnoten und so. Und wir hatten neulich so eine Sitzung und dann saß ich da und habe mich nochmal umgeguckt. Links neben mir meine Kollegin aus Kroatien, rechts neben mir der Portugiese, gegenüber ein neuer Kollege aus Polen von der neuen Regierung da und so. Und da dachte ich mir eigentlich so, wow, das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn, was wir hier machen. Wenn man vor 20, 30 Jahren das gedacht hätte, dass wir jetzt aus dem ganzen Kontinent hier zusammenkommen und sozusagen uns über Fußnoten streiten, nämlich über die Frage, wie wir ganz genau und im Detail besser zusammenarbeiten können, Sachen auch verbessern können für die Bevölkerung. Das hätte man ja kaum für möglich gehalten, geschweige denn vor 70, 80 Jahren. Also von daher ist diese auch sozusagen als Institution, finde ich, nach wie vor die EU was ganz, ganz Besonderes, weil das es ja auch sonst nirgendwo auf der Welt gibt, dass wir eben auch über Ländergrenzen hinweg so eng zusammenarbeiten und so viel gemeinsam entscheiden. Und das ist wirklich, ja, wirklich ein Geschenk.
Ich finde, es ist eine richtige Kulturleistung. Genau. Ja, also so, ja. Wenn man sagt, dass die Kompetenzen abgegeben werden und das greift unsere Serie ja auch sehr schön. Also als du das gerade geschildert hast, habe ich gesagt, ich sehe die Szene vor mir bei uns. Also da sitzen dann, und übrigens ist auch der Streit zwischen Rat und Kommission und Parlament natürlich Hauptmotor der Handlung unserer Serie. Wird jetzt schon ein bisschen detailliert. Wer kann schon unterscheiden, was Rat, Kommission und Parlament sind? Ich hätte es vor der Serie auch nicht so detailliert tun können. Und dass das möglich ist, dass so viel Kompetenzen von den nationalen Institutionen auf europäische Institutionen übertragen worden sind, das ist kompliziert und es klingt manchmal skurril, ist aber eigentlich eine ganz große Zivilisationsleistung.
Sag mal, Anna, jetzt sind wir natürlich schon so ins Thema reingaloppiert und bevor wir gleich den Gesellschaftsblick mit reinnehmen, sag uns doch auch mal, was machst du eigentlich in deiner Rolle als Staatsministerin? Was sind deine Aufgaben? Was hast du zu tun? Nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen.
Es gibt ja in Brüssel zum einen das Parlament, dann die Kommission, die so die Art Regierung ist der EU, und dann den Rat, wo zum Beispiel die Landwirtschaftsminister zusammenkommen im Agrikulturrat. Es gibt den Rat der Finanzministerinnen und Minister. So, und ich bin eben im Allgemeinen Rat, der sich damit beschäftigt, wie wir die EU auch weiterentwickeln wollen, mit Reformen, mit der Frage der Erweiterung. Wir wollen ja auch zukünftig mehr Länder auch noch mit dazunehmen und auch mit unserem Wertefundament. So, und das heißt, wir reden auch darüber, wie wir die Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel besser schützen können. So, und da bin ich eben einmal im Monat in Brüssel bei diesen Sitzungen. Die bereiten wir natürlich ganz intensiv vor. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz konkret lange daran gearbeitet, dass wir stärker das Thema, wie schützen wir uns vor Desinformation, da auch gemeinsam angehen. Und das habe ich dann vorbereitet, auch in einem Termin mit meinem französischen und meinem polnischen Kollegen kürzlich in Paris. Und dann versuche ich eben auch zum Beispiel im Gespräch mit Zivilgesellschaft, auch mit jungen Leuten, mit NGOs, ganz viele auch neue Ideen dann zu generieren und zusammenzukriegen, wie wir das eben dann umsetzen können.
So, und jetzt können wir ja mal in medias res gehen, was quasi die Bevölkerung angeht. Also wenn man mal eine Umfrage macht, es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, die zwei Worte, die die meisten Deutschen mit der EU assoziieren, sind bürokratisch und notwendig. Also notwendig ist ja schon mal gut, dass man sich einig ist, sie hat einen Zweck, bürokratisch vielleicht nicht so. Und es könnte ein schöner Moment sein, um auch mal einen Einspieler aus Parlament hier mit einzubringen. Nämlich eine Szene, wo es genau darum geht, dass man im Frühstücksfernsehen irgendwie über einen Politinhalt erzählen möchte und sich Sorgen macht, ob das so auf Resonanz trifft. Können wir mal kurz reinhören.
Gut. Worüber rede ich morgen im Frühstücksmagazin?
Über die Steuerharmonisierung in der EU zum Beispiel.
Super Idee. Um 8:30 Uhr morgens. Ha? Zieht die europäische Steuerharmonisierung die Leute richtig rein. Merke ich mir.
Der Fischereiausschuss ist für das Thema gar nicht zuständig.
Richtig.
Also vielleicht auch so ein bisschen prototypisch für das, was wir gerade festgestellt haben. Wie ging es dir denn damit, Johann, als ihr diese Serie aufgenommen habt und als du Leuten davon erzählt hast, dass ihr das tut? War das oft so die Reaktion? So dieses bürokratisch ist doch so abstrakt und daraus soll man was Interessantes machen können? Und wie war denn da so der Take?
Ich glaube, das ist ein sehr deutsches Phänomen, dass man denkt, Serien über politische Themen müssen langweilig und unzugänglich sein. Ich habe eher darüber nachgedacht, woran das liegt, dass es uns als Deutschen offenbar so schwer gelingt, das Spannende und auch das Skurrile und das, was großes Humorpotenzial hat in der Politik, gut erzählen zu können. Der Zugriff ist ja hier von Franzosen, die sich das ausgedacht haben. Ein junger Franzose, der selber in Straßburg aufgewachsen ist, hat mit zwei Mitarbeitern des Parlaments diese Serie geschrieben, mit sehr viel Insiderwissen und Kenntnis der genauen Prozesse. Also Autoren sind teilweise die Leute, die im Parlament eben in genau diesen Ausschüssen als Mitarbeiter sitzen. Dadurch ist es das Gegenteil von dröge oder langweilig geworden. Und auch wenn das, da darf man sich keine Illusionen machen, sicherlich nur eine kleine Gruppe von Zuschauern insgesamt erreicht, das ist jetzt kein Massenphänomen, unsere Serie, so glaube ich, dass alle, die diese Serie gucken, hinterher finden, das ist ja viel spannender, als ich gedacht habe, und viel interessanter, was da verhandelt wird. Wenn man sich einmal darauf einlässt, dass die Dinge sich nicht total mit einem One-Liner sofort erklären lassen.
Wie ist denn so dein Blick darauf, Anna? Also für euch ist ja wirklich Thema, ist ja auch ein Problem, was irgendwie ja behandelt werden will, dass Leute das halt als bürokratisch empfinden. Und ich erinnere mich, wir hatten bei uns auch eine Podcast-Folge mit unserem Justizminister über Bürokratieabbau. Da haben wir festgestellt, dass über 50% unserer Gesetze und unserer Bürokratie-Themen teilweise schon aus der EU kommen. Also es ist auch spürbar, dass es sozusagen eine gewisse Komplexität hat. Wie kann man dem überhaupt Herr werden?
Also zunächst mal ist es ja so, dass eben die Gesetze, die aus Brüssel kommen, das sind Gesetze, die unseren Binnenmarkt betreffen, ne? Weil wir haben ja diese riesen Errungenschaft, dass wir quasi in allen europäischen Ländern oder EU-Mitgliedsländern Waren und Dienstleistungen genauso verkaufen können wie bei uns. Und dafür müssen wir eben die Standards dann europaweit setzen. So. Und das sind eben genau die Standards, die zum Teil von Unternehmen als Bürokratie wahrgenommen werden. Und deswegen ist es auch wichtig, da immer wieder zu gucken, wie kann man da was einfacher machen, Bürokratie auch abbauen. Aber ich glaube nicht, dass es dadurch, dass man es national regelt, unbedingt einfacher würde. Ja, weil ich war zum Beispiel neulich mal bei einem Unternehmen bei mir im Wahlkreis, die produzieren so Outdoor-Klamotten. Und die meinten, hier, wenn sie uns was Gutes tun wollen, dann setzen sie sich bitte dafür ein, dass es europaweit eine Regel gibt für die Frage, wann Klamotten als nachhaltig gekennzeichnet werden können. Viele von uns wollen ja gerne Klamotten kaufen, wo wir das Gefühl haben, dass es irgendwie, da ist die Umwelt nicht dabei geschadet worden, soziale Standards sind eingehalten worden und so. Und da hat momentan immer noch jedes einzelne EU-Land eigene Regeln dafür, was für Labels da drauf kommen. In Frankreich ist es anders als in Deutschland und so. Und der sagte, für mich würde es Bürokratie abbauen, wenn wir statt der 27 verschiedenen Regeln eine einzige Regel auf europäischer Ebene hätten. So. Und deswegen glaube ich, ist in Wahrheit eigentlich die EU an sich erstmal ein Riesenabbau von Bürokratie, weil eben Unternehmen sich nicht auf 27 verschiedene Regeln einstellen müssen, sondern auf eine. Und deswegen fordern wir ja zum Beispiel gerade als Bundesregierung sowas wie eine Kapitalmarktunion. Das klingt jetzt auch erstmal sehr sperrig. Aber bedeutet halt in Wahrheit halt auch, dass wir den Börsenhandel und so weiter in Europa stärken, weil es dann halt nur eine Regel gibt, statt eben 27 verschiedene. So. So. Deswegen glaube ich, ist gar nicht die EU als sozusagen als Prinzip oder das gemeinsame Regeln als Prinzip das Problem, sondern dass es eben in der Tat in einigen Bereichen zu viele Berichtspflichten gibt und Sachen auch überholt sind. So. Und das müssen wir angehen, aber eben sowohl in Deutschland als auch in den Bundesländern und auf europäischer Ebene.
Ich meine, Johann, du bist ja Schauspieler. Jetzt hast du das sozusagen porträtiert, was da passiert. Und vielleicht ist es ja manchmal auch nur ein Problem, wie man es verkauft. Weil in dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, da sagen immerhin noch 25% der Deutschen, also jeder Vierte, dass sie für einen Austritt aus der EU sind. So, und wenn man jetzt mal so deinen Blick sieht, du hast ein Unterhaltungsverständnis, du hast jetzt ein Politverständnis. Was glaubst du denn, wie man kommunikativ vielleicht diesem ganzen schon sehr, sehr sinnvollen Apparat, wo wir sich alleine sind, also das ist notwendig, aber wie man dem vielleicht auch so ein besseres Image geben kann, das Verständnis dafür erhöhen, etc. pp.
Ja, komischerweise denke ich, wenn du das so formulierst, so als ging es darum, etwas aufzuhübschen. Ich glaube, wenn die Leute besser verstünden, wie wichtig das ist, dass wir gemeinsam in Europa zusammen agieren, dann wäre sozusagen eine Imageverbesserung gar nicht notwendig. Also mein Eindruck ist, wenn ich das höre, dass die 25%, die sich einen Austritt aus der EU wünschen, einfach nicht wissen, was passieren würde, wenn das wirklich geschähe.
Ja.
Deswegen würde ich das Pferd andersrum aufzäumen. Ich würde sagen, man muss vielleicht noch besser versuchen, schwierig genug in Zeiten mit Social Media, Fake News und Zugängen zu völlig unsinnigen Informationen, das zu machen. Aber das Ziel muss ja bleiben, zu sagen, die Leute müssen verstehen, was passiert. Wahrscheinlich ist es dann eher eine Vermittlungsfrage von runterbrechen auf einfache Dinge. Ich habe gerade gedacht, als du über diese Vereinheitlichung von Regeln gesprochen hast, jeder, der in Deutschland schon mal ein Kind versucht hat, von Schleswig-Holstein nach Bayern umzuschulen. Ja, das ist so ein Beispiel, was die Leute hier kennen. Auch nicht viele, weil so viele ziehen nicht um, aber der weiß, oh Gott, das ist wahnsinnig schwierig, weil wir eben die 16 Kultusminister haben, die ihre eigenen Regelungen fürs Schulwesen haben. Da würden sich einige auch eine Vereinheitlichung, heilige Kuh in Deutschland, das Föderalwesen, aber trotzdem, das ist ein Beispiel, wo Vereinheitlichung Verbesserung schaffen könnte. So. Und wenn man das den Leuten anhand von konkreten Beispielen erzählt und sagt, guck mal, du hast einen riesen Vorteil, wenn das für alle gleich ist, dann würde wahrscheinlich auch die Zahl derer, die sich einen Austritt wünschen, sinken.
Oder wenn man sich einfach mal anguckt, was passiert, wenn man austritt. Also mein Bruder wohnt in London und hat den Brexit jetzt leider hautnah miterleben müssen. Und da sieht man ganz konkret leere Stellen, leere Regale in Supermärkten, zu wenig Leute, die bestimmte Jobs machen. Man sieht einen Einbruch in der Wirtschaftsleistung und das kann ja nun wirklich nicht das sein, was wir für die EU haben wollen.
Aber geht's euch auch so? Auf dem Weg hierher ins Studio, um den Podcast aufzunehmen, fahre ich natürlich an den ganzen Plakaten vorbei und dann lachen dann immer Gesichter an, die sich zur Wahl stellen. Und ich ertappe mich immer dabei, auch als politisch interessierter Mensch, fehlt's auch manchmal so an der Transparenz und an der Sichtbarkeit dieser Themen. Also ich sehe zum Beispiel ganz oft Gesichter, wo ich gar nicht weiß, wer die Personen sind, was natürlich auf nationaler Ebene ganz anders ist. Und ich meine, ist sowas schon Teil der Antwort, weil die Wahlbeteiligung ist ja in Europa auch viel niedriger, als wenn wir zum Beispiel hier national wählen.
Das hat aber ja, glaube ich, damit zu tun, dass natürlich das Europäische Parlament als Teil der von dir eben genannten drei Institutionen bei weitem nicht die Gesetzgebungskompetenz hat, die die nationalen Parlamente haben. Und dass die Leute natürlich spüren, dass der Einfluss der jeweiligen nationalen Regierungen über den Rat sozusagen am Ende das Parlament, na, ich will nicht sagen aushebelt, aber doch in seiner Entscheidungskompetenz stark beschränkt, um es vorsichtig zu sagen, ja. Und die Leute wissen, die Entscheidungen, die das Parlament trifft, sind nicht so gravierend wie auf nationaler Ebene. Mhm. Also dann würde es eben das, was man mit Lissabon versucht hat, erfordern, dass man sagt, wir brauchen nochmal eine neue Regelung. Die erfordert aber dann noch mehr Kompetenzabgabe. Und das ist schwierig zu sehen, ob die Mehrheit der Europäer dafür stimmen würde im Moment.
Ja, ich glaube, eines der Hauptprobleme ist, dass nicht ganz klar ist im Sinne von den Personen, die jetzt zur Wahl stehen, wer am Ende die EU leitet. Also sozusagen bei der Bundestagswahl ist klar, Spitzenkandidatin für die CDU ist Angela Merkel. Wenn die eine Mehrheit am Ende kriegt, ist die Bundeskanzlerin. Und das ist in Europa ja leider immer noch nicht der Fall. Und deswegen haben wir lange eben versucht, dafür zu kämpfen, dass es so ein sogenanntes Spitzenkandidatenprinzip gibt. Das heißt, dass klar ist, wer auf der Spitze von europäischen Listen steht, dass der oder die dann am Ende auch Kommissionspräsidentin werden muss. Das ist ein Aushandlungsprozess mit dem Rat. Also ich glaube, dadurch, dass die Wahl vom Parlament dann stärker am Ende einen Ausfluss hat, in wie die Kommission aufgestellt ist und dass man die Kommission vielleicht nicht Kommission nennt, sondern Regierung, ja, da wäre schon mal echt ziemlich viel gewonnen, weil sozusagen in der Gesetzgebungsbefugnis hat das Europäische Parlament halt schon viel mehr zu sagen, als sich viele so vorstellen. Also wenn man sich allein guckt, was in der letzten Legislatur geschaffen worden ist, gerade in diesem ganzen Bereich des Binnenmarktes, wir kriegen jetzt zum Beispiel ein einheitliches europäisches Ladekabel. Wir haben ganz wichtige Entscheidungen getroffen beim Green Deal, um Wohlstand in Europa zu erneuern, also um ganz viel zu machen für erneuerbare Energien. Und das ist am Ende immer so ein Gesetzgebungsprozess, wo der Rat, also die Vertretung der Mitgliedstaaten und das Parlament dann eben gemeinsam entscheiden. So. Und ich glaube, das unterschätzen viele, wie viel Macht das Europäische Parlament jetzt auch schon hat.
Okay, aber haben wir schon mal ein paar gute Takeaways. Also Transparenz schaffen, vielleicht manche Dinge auch mal ein bisschen anders benennen, dass sie leichter verständlich sind, dem Sachen ein Gesicht geben. Mhm. Vielleicht eine gute Brücke könnte für uns ja auch noch sein, wenn wir nochmal ganz kurz aufs Thema Werte gehen. Weil du hast vorhin ja auch so schön gesagt, das ist eine Werteunion, wir sind hier im Frieden seit Jahren, was man ja wie vielleicht gar nicht mehr so viele so präsent haben. Aber es ist ja so, irgendwie die Grundwerte der EU sind ja auch festgehalten in Artikel 2 des EU-Vertrags. Also da steht sowas wie Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie. Ich sag das jetzt so nonchalant daher, das sind ja große Errungenschaften unserer Zeit. Und was ist denn da so deine Einschätzung, Anna? Was davon gehört denn zum Beispiel in diesen Zeiten auch besonders geschützt und was haben wir aber eigentlich auch für Möglichkeiten, dass wenn man dagegen verstößt, es auch sanktioniert wird? Weil es ist ja so viel gerade in Sachen Krieg los, neue Regierungen, die teilweise sehr rechtsgerichtet sind und.
Also ganz zentral ist natürlich die Rechtsstaatlichkeit, ja. Also dass man sich darauf verlassen kann, dass die Regeln, die wir vereinbaren, für alle gelten, dass da niemand irgendwie drüber steht. Und das ist eben genau das Gegenprinzip zu dieser Stärke des Rechts, wo man jetzt sieht, was Putin da irgendwie der Ukraine versucht irgendwie überzustülpen. Und wie wichtig und wie was Besonderes das ist, das finde ich, sieht man jetzt in diesen Tagen gerade jeden Tag auf der Straße in der Ukraine und auch in Georgien. Ja. Also die Menschen da wehren sich mit ihrem Leben, mit ihrem ganzen Herzen, ihrem ganzen Engagement dagegen, in diesen russischen Einflussbereich reinzukommen, weil sie eben zu unserem Bereich von Freiheit, Frieden, Rechtsstaatlichkeit dazugehören wollen. So. Und ich glaube, wenn man nur in diese Gesichter blickt, dann merkt man schon, was wir hier eben ja, zu verteidigen, zu schützen haben. Und das müssen wir in der Tat auch besser tun. Wir haben Instrumente als EU, um die Rechtsstaatlichkeit zu schützen. Die haben dann so sexy Namen wie die Konditionalitätsverordnung und das Artikel-7-Verfahren. Aber in der Quintessenz bedeuten die, dass wenn man zu stark gegen die Werte verstößt, dass man dann das Stimmrecht verliert und auch das Geld. So. Und das muss man noch verbessern. Da habe ich auch ganz viele Vorschläge zugemacht, aber im Prinzip haben wir die Ansätze dieser Instrumente und die müssen wir jetzt stärker noch anwenden und auch verbessern.
Dich haben die Werte erreicht. Was würdest du tun? Was bewegt dich daran?
Naja, man sieht das ja, man hat das ja im Fall von Ungarn gesehen vor ein paar Monaten sozusagen, dass das auch sozusagen neu ist, dass man ist bisher davon ausgegangen, dass alle, die zur EU gehören, sich an die Regeln halten und sozusagen so eine Art Kodex unterschrieben haben. Aber der Populismus macht ja sozusagen, der greift ja Demokratien auf der ganzen Welt an, so also natürlich auch in Europa. Und ja, ich stelle mir vor, das ist ein schwieriger Prozess, das jeweils durchzusetzen, so, aber es ist das Einzige, was wir haben. Also Gewaltenteilung ist sozusagen existenziell. Und ich glaube, dass das klingt so, also als du das gerade vorgelesen hast, diese Grundwerte, das ist halt sozusagen der Goldstandard von dem, worum uns auch, glaube ich, weite Teile der Welt, wie du gerade gesagt hast, immer noch beneiden. Ja. Mhm. Und das ist aber nicht vom Himmel gefallen, sondern das muss immer wieder neu verteidigt werden.
Jetzt habe ich so das Gefühl, wenn wir über Werte reden, so eine Feuerprobe für das Thema Werte ist ja das ganze Thema Migration. Mhm. Weil wenn man mal sich umguckt, also mehr als 100 Millionen Flüchtlinge weltweit momentan, zählt die UN. Und da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. Ich habe immer den Eindruck, es wird immer so in gute und schlechte Flüchtlinge ein bisschen unterschieden. Weil es gibt halt das eine Eck, das kommt so aus dem Thema Krieg, politische Verfolgung. Dann gibt es natürlich das Eck, ja, in Europa sozusagen habe ich ein besseres Leben. Und dann gibt es das Eck Fachkräfte. So. Mhm. Alleine so aus der Beschreibung merkt man, glaube ich, schon, durch die reinen Zahlen, da muss ich was tun. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal aus der politischen Innenperspektive beschreiben, warum ist denn das so total notwendig, da mal eine Reform zu haben? Und dann können wir mal ein, zwei kritische Worte vielleicht auch auf uns selbst richten.
Ja, in der Tat, die große Errungenschaft in der EU ist ja die Freizügigkeit, dass wir keine Grenzen haben. Und deswegen ist auch klar, dass wir gemeinsam uns Regeln dafür setzen müssen, wie wir mit den Außengrenzen umgehen. Ja, wer reinkommen darf, wer nicht. So. Und genau das haben wir jetzt versucht mit dieser Reform auch des europäischen Asylsystems. Und das Hauptziel dabei ist es sozusagen, dass es Regeln gibt, an die sich dann auch alle Mitgliedsländer halten. Und die setzen sozusagen ein Spannungsfeld von Solidarität und Verantwortung. Solidarität mit Geflüchteten, die oft aus sehr, sehr schwierigen Situationen fliehen. Niemand flieht auch freiwillig. Solidarität aber auch mit den Grenzländern, wo die ja zuerst ankommen. Und dann eben auch Verantwortung. Verantwortung sowohl der Länder wie Deutschland, die in der Mitte liegen, auch die Grenzländer dabei zu unterstützen, Migrantinnen aufzunehmen. Verantwortung aber auch für Asylverfahren, die nach internationalen Standards stattfinden und gleichzeitig es aber auch ermöglichen, dass die Leute, die sozusagen kein Recht haben, dauerhaft hier zu bleiben, dass die auch dann schnell zurückgeführt werden. Das sind so die groben, ja, Linien, auf die wir uns jetzt geeinigt haben vor einigen Monaten. Da waren einige sehr harte Kompromisse dabei. Ich glaube aber am Ende ist ein Kompromiss gelungen, wo man sagen kann, der wird akzeptiert von allen in der EU und ermöglicht es uns eben, Migration auch besser zu steuern und trotzdem im Einklang auch mit internationalen Standards zu bleiben, die ja auch ein Recht auf Asyl vorsehen.
Ich glaube ja, dass das ein ganz neuralgischer Punkt auch ehrlich gesagt ist, um irgendwie diese Zustimmung und die Akzeptanz der EU zu erhöhen, weil viele Menschen da draußen haben ja so das Gefühl, jeder darf einfach reinkommen und ich werde gefährdet in meinem Job, in meiner Familie, in meinem was auch immer. Also ich glaube, es gibt Studien dazu, dass Menschen von Natur aus xenophob sind, aber dann haben wir natürlich die Kultur und die Bildung, die uns beibringen kann, nein, man braucht nicht von Leuten, die anders sind, Angst haben. Nevertheless gibt's ja diese Ängste. So. Wie gehst du damit um, wenn du mit sowas konfrontiert wirst, dass Menschen denken, da kommen Menschen, die sind ganz anders als ich, andere Religion, andere Kultur, andere Hautfarbe, alles anders und die erobern jetzt hier meinen Teil?
Ich glaube, man muss sich zuerst mal vorstellen, dass das auch wir sein könnten. Ne? Und ich war jetzt vor kurzem in den USA, da in Ellis Island, wo ja vor ungefähr 100 Jahren oder ein bisschen länger ganz viele Flüchtlinge aus Europa angekommen sind, ja, die geflohen sind vor Hungersnot, vor Unterdrückung, Vertreibung. Und dann hat man einen anderen Blick darauf, wenn man auf einmal sieht, dass da von den Booten die Müller, die François und die, I don't know, McCulkins irgendwie runtergestiegen sind. So, und darauf gehofft haben, eben ein neues Leben in den USA anfangen zu können, in Freiheit und auch mit dem Recht, sich auch selbst zu verwirklichen. So, das ist das eine, was ich dann oft anbringen. Das zweite ist, dass wir in Deutschland und in Europa generell einen unheimlichen Arbeitskräftebedarf haben von Fachkräften, die gut ausgebildet sind, aber auch gerade von Leuten, die in angelernten Jobs arbeiten, im Servicebereich, im sozusagen die Unternehmen bei mir im Wahlkreis sind, da fehlen denen vor allen Dingen Leute, die Lagerarbeiten machen, sozusagen Sachen, für die man schnell irgendwie angelernt werden kann. So. Und das Dritte, was ich dann sage, ist, dass wir eben jetzt uns gemeinsam hier die Regeln gegeben haben, wie wir auch unsere Außengrenzen besser sichern, wie wir sicherstellen können, dass die Regeln, die wir setzen, auch angewandt werden und dass selbstverständlich jemand, der hier kein Bleiberecht hat, eben auch zurückgeführt werden muss. Das machen wir ja auch lauter so Rückführungsabkommen und solche Sachen.
Hm. Bevor wir jetzt gleich nochmal Johann in die Diskussion reinholen, sag doch auch nochmal was zu Folgendem, weil ich habe oft so den Eindruck, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist, was da passiert. Auf der einen Seite haben viele Menschen da draußen, glaube ich, Angst, dass wir hier jeden reinlassen, und auf der anderen Seite machen wir Dinge, wo man sich schon fragen darf, ist es immer vereinbar mit den europäischen Werten? Also zum Beispiel Stichwort Pushbacks, oder uns ist, glaube ich, auch ganz lieb, dass sich manche Länder wie die Türkei oder Libyen darum kümmern, wie eigentlich unsere Außengrenzen geschützt sind. Gibt uns da doch mal so einen Eindruck. Also was ist da der Blick? Wie sieht die Realität aus?
Nee, da sind voll viele Dilemmas, ne? Also auch das Sterben auf dem Mittelmeer oder im Mittelmeer, das ist ja wirklich total tragisch, wenn man sich das mal vorstellt. Da sind Mütter mit ihren Kindern unterwegs, die einfach überhaupt keine Überlebensperspektive für sich in ihren Heimatländern sehen, setzen sich dann auf so einen wackeligen Kahn. Also was man ja eigentlich, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde irgendwie meine Tochter auf so ein Boot setzen. Also das, ja, kann man sich wirklich nicht vorstellen. So. Und deswegen haben wir auch eine Verpflichtung, deswegen dafür zu sorgen, dass Menschen eben nicht ertrinken. Und natürlich sind Pushbacks illegal. Und wir müssen da auch gemeinsam, na, wir haben ja auch so eine europäische Grenzagentur, auch dafür sorgen, dass eben wirklich, dass die europäischen Länder, aber auch Frontex, diese Grenzagentur da selber, sich halt auch an diese Regeln hält. Und wir unterstützen als Bundesregierung ja auch zivile Seenotrettung, also Menschen, die da auch mit Schiffen unterwegs sind, um Menschen da vom Ertrinken zu retten. So, also das ist klar. Gleichzeitig müssen wir mit Ländern auch wie der Türkei und anderen Ländern hier im Umkreis der EU eben zusammenarbeiten, damit zum einen die auch in die Lage versetzt werden, selber auch Flüchtlingen oder Geflüchteten eine menschenwürdige Unterkunft zu sichern. Ja, also ich habe mir zum Beispiel jetzt in der Türkei in Gaziantep da auch ein Flüchtlingslager angeguckt, wo Menschen aus Syrien waren, aber auch Menschen, die jetzt wegen dem Erdbeben da in der ganzen Region da vor einem Jahr ihre Unterkunft verloren haben. Die unterstützen wir dabei, die zu versorgen, denen eine Perspektive zu geben. So. Für mich ist da sehr wichtig, dass wir in dieser ganzen Zusammenarbeit mit Ländern wie der Türkei, aber gleichzeitig auch unsere Menschenrechtsstandards und die internationalen Verpflichtungen, auch was Menschenrecht und Flüchtlingsschutz angeht, eben in den Mittelpunkt stellen.
Johann, das ist eine super Brücke wieder zu Parlament, die Zusammenarbeit der Staaten, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über EU-Außenpolitik reden, weil da gibt's ja bei euch eine schöne Szene, wo der fiktive Europaparlamentspräsident vorschlägt, dass man noch eine europäische Nationalmannschaft quasi bauen könnte. Wir können auch mal reinhören, einen kleinen Einspieler.
Man muss dazu vielleicht sagen, wie dieser Mann, damit man das richtig einordnen kann, Parlamentspräsident geworden ist. Die Figur, die ich spiele, Martin Kraft, ein Deutscher, den die Franzosen natürlich fürchten, weil darüber macht sich die Serie selbstverständlich auch lustig, dass die Franzosen Angst vor den Deutschen haben und die Deutschen Angst vor den Franzosen. Den habe ich da als Hinterbänkler installiert, und der ist eigentlich so ein bauernschlauer, einfacher Typ. Und das muss man voraussagen, bevor diese Szene angehört okay. wird. Sonst wundert man sich, was für ein Parlamentspräsident das sein soll. Er ist kein ganz typischer Spitzenpolitiker.
Der Krieg. Der Krieg ist wirklich idiotisch.
Ja,
vor allem, wenn wir ihn gegeneinander führen. Wir Europäer, wir sollten ihn besser miteinander gegen die anderen führen. Ist doch so. Ich meine, wie beim Fußball. Genau wie bei der Weltmeisterschaft. Wir schmeißen uns gegenseitig in den Vorrunden raus. Und wer gewinnt zum Schluss? Natürlich die Brasilianer. Genau. Aber nehmen wir mal an, dass wir eine einzige europäische Mannschaft hätten. Dann würden wir jedes Mal gewinnen. Mit den Franzosen und Spaniern im Sturm. Mit den Niederländern auf den Flügeln. Vielleicht sogar mit den Italienern, aber die sitzen erstmal auf der Bank. Natürlich, das muss der Trainer entscheiden. Da mische ich mich nicht ein.
Herr Präsident?
Ja?
Eine europäische Nationalmannschaft. Ist das ein offizielles Projekt des Europaparlaments?
Absolut, ja. Aber vor allem ist es eine Frage des gesunden Menschenverstands. Hab ich recht?
Wie gefällt dir die Szene mit der Fußballmetapher?
Ich habe mich immer gefragt, ob das auch so eine kleine Spitze der Franzosen gegen uns Deutsche ist, dass die Deutschen gar nicht vorkommen in der Mannschaft. So ehrlich gesagt, so wo man sagt, ja, und was sind wir dann? Genau. Torwart wahrscheinlich oder so. Ja, ich glaube, das fasst die europäische Idee ganz gut zusammen, oder? Also die Europäer haben sich ja auch mal furchtbar bekriegt und Gott sei Dank tun sie es nicht mehr. Und solange es solche Institutionen gibt, dann schützt uns das auch davor.
Was würdest denn du sagen? Du bist ja sozusagen live bei den Trainings dabei.
Ja, also ich glaube auch, dass wir... Die Grundidee stimmt ja. Wenn wir wirklich die besten Talente aus allen EU-Ländern zusammenschmeißen würden, hätten wir wahrscheinlich unterm Strich bessere Karten. Also das ist doch schon erstmal irgendwie eine coole Idee.
Ich meine, du hast ja auch ein schönes Beispiel gebracht vorhin so im Nebensatz. Das klingt erstmal ironisch mit dem, wir haben einen einheitlichen Stecker in Europa. Ja. Aber es ist ja Big Thing, genauso wie DSGVO. Ja, auf einmal fangen irgendwie die Big Techs an, sich zu überlegen, wie gehen wir eigentlich mit den Daten unserer Nutzer um. Also eigentlich, wenn man das mal gut macht, kommen da schon Dinge zusammen. Aber genau. Wie anstrengend ist denn das, sowas hervorzubringen?
Naja, schon, klar. Aber genau da wird ja auch die Macht der Europäischen Union deutlich. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir sind dagegen, dass wir alle irgendwie uns alle halbe Jahr irgendwie neue Stecker kaufen müssen, deswegen brauchen wir einen, also USB-C als Standard, dann werden eben die Tech-Konzerne sich auch irgendwann überlegen, das nicht nur für Europa als Standard zu nehmen, sondern vielleicht dann generell so. Und das, wir haben Digital Services Act jetzt auch gemacht, wo die Plattformen auch dazu verpflichtet werden, Hass-Content stärker zu moderieren und solche Geschichten. Das ist dann vielleicht auch standardsetzend für andere Länder. Aber es ist natürlich oft kompliziert, sich darauf zu einigen. Ja, ich habe zum Beispiel versucht, dazu beizutragen, dass wir stärker ein einheitliches europäisches Wahlgesetz bekommen. Ja, aber das scheitert dann zum Beispiel an der Frage, deswegen haben wir jetzt die Europawahl ja auch über mehrere Tage verteilt, dass in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten es andere Traditionen gibt, an anderen Wochentagen zu wählen. Also wir in Deutschland wählen ja immer am Sonntag. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir eine Wahl in Deutschland machen, die nicht an einem Sonntag stattfindet. In anderen Mitgliedstaaten ist es undenkbar, sonntags zu wählen. So. Und da denke ich mir dann auch so ein bisschen, okay, wir haben da irgendwie jetzt, ne, wir haben da wirklich länger drüber diskutiert, keine Lösung gefunden. Und denke ich mir, okay, dann ist es vielleicht fein, wie jetzt, dass die Europawahl sich einfach über mehrere Tage hinzieht, und jeder aber sozusagen das, was ihm ja so eine gewachsene Tradition ist, dann auch noch behalten kann. Und das ist, glaube ich, dieses Grundmotto der EU ja auch, Einheit in Vielfalt. Also wir versuchen uns zu einigen, da wo es uns wirklich alle voranbringt, aber wir lassen uns eben auch unsere Vielfalt und unsere nationalen Traditionen und Besonderheiten.
Wobei man an so einem Beispiel ja ganz gut sieht, ohne dass jeder ein Stück von seinen liebgewonnenen Gewohnheiten abgibt, wird's halt am Ende nicht gehen. Nichts. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass die vielen kleinen Länder Europas uns in der Mitte hier als großes, starkes Land als so dominierend empfinden. Darüber macht sich unsere Serie auch so lustig. Und dass es wahrscheinlich auch den Deutschen ganz gut zu Gesicht steht, ab und zu mal zu sagen, vielleicht müssen wir auch mal das, was wir für richtig und selbstverständlich halten, nochmal in Frage stellen, wenn wir mit anderen zusammenkommen wollen.
Ich meine, Anna, es gibt ja auch so dieses schöne geflügelte Wort, dass es in Europa Staaten gibt, die klein sind und Staaten, die nicht wissen, dass sie klein sind.
Ja, genau.
So, weil so Deutschland stellt 1% der Weltbevölkerung. Wir sind jetzt, auch wenn Europa noch zu den größten Wirtschaftsmächten der Welt gehört, USA, China, Indien, da kommen ganz andere Dinge um die Ecke. Sollten wir das halt vielleicht manchmal hier und da auch irgendwie rekapitulieren?
Total. Und deswegen sind wir, glaube ich, wirklich gut beraten, wenn wir stärker zusammenarbeiten, gerade in dem Auftreten gegenüber anderen Ländern. Und ich habe da ein Beispiel gesehen. Ich war bei der internationalen Klimakonferenz, jetzt in Dubai. Und im Klimabereich ist es schon so, dass die EU da mit einer Stimme verhandelt. Ja, also es gibt nicht sozusagen Deutschland verhandelt und Spanien und sondern die EU mit einer Stimme. Das rotiert dann immer zwischen den Mitgliedstaaten. Annalena Baerbock hat für uns den Bereich sozusagen der Minderung von CO2-Emissionen verhandelt und hat gemerkt, dass da sozusagen viel mehr Power dahinter war, als wenn wir jetzt sozusagen nur für Deutschland verhandelt hätten. So, und so sollte es eigentlich immer sein. Wir haben auch wirklich uns dann auch ja lange vorher, monatelang vorher dann überlegt, wie könnten Positionen, gemeinsame Positionen der EU aussehen, und haben es dann wirklich geschafft, da ein sehr ambitioniertes Abkommen rauszuhandeln in Dubai. Und deswegen glaube ich, brauchen wir da mehr von.
Apropos mehr von, kann ja so unser letztes Thema vielleicht sein, wenn wir uns einig sind, wertvolle Werte, die wir dort haben, einen Grundgedanken, der wertvoll ist, nämlich mit der Friedenssicherung, wirtschaftliche Vorteile etc. pp. Sollte man die EU eigentlich noch erweitern, beziehungsweise wie? Weil wenn ich mal vorlese, wer so die Beitrittskandidaten sind, das wird schon ganz schön groß. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Ukraine, Moldau, Serbien, Türkei, Georgien, teilweise sogar auch der Kosovo. Mit unterschiedlichen Staaten, ja, also Türkei ja zum Beispiel eingefroren, aber es ist immer wieder so dieses Thema, machen wir den Verbund größer. Hm. Tut uns das gut immer oder ist es vielleicht manchmal auch schwierig, weil du hast ja gerade selber gesagt, es gibt manche Dinge, die sind halt kulturell gewachsen und die dann zu vereinen wird nicht unbedingt einfacher, wenn es mehr Staaten werden.
Ich glaube, das mit der EU-Erweiterung ist eine gute Idee. Wir haben ja jetzt gesehen, die Erweiterung, die vor 20 Jahren angefangen hat mit Polen und anderen Ländern Mittelosteuropas vor allen Dingen. Das war eine riesen Erfolgsgeschichte. Die Länder haben ihre wirtschaftliche Entwicklung enorm nach vorangebracht, zum Teil ihre Wirtschaftsleistung irgendwie verdreifacht und so. Auch wir haben davon profitiert, also wirtschaftlich ist es gut. Und dann sehen wir halt gerade, ne, westlicher Balkan, auch Ukraine, Moldau, das sind jetzt aktuell so ein bisschen so Graubereiche, ne? Und wir sehen eben, dass das auch für unsere eigene Sicherheit keine gute Sache ist, sondern dass wir besser damit fahren, wenn wir diese Länder wirklich auch in die EU integrieren, um auch Russland und China keinen Platz zu geben, sich da auszubreiten. Das sind Länder, wo die Menschen unsere Werte, unsere Überzeugungen teilen. Man gucke nur auf die Straßen Georgiens aktuell, die ganz eindeutig in diese Richtung wollen. Wir müssen natürlich die EU dann vorbereiten. Ja, also eine größere EU heißt nicht automatisch eine stärkere EU, sondern wir müssen auch wirklich dafür sorgen, dass wir uns zum Beispiel dann nicht länger blockieren können durch Vetos. Ja, aktuell hat ja bei vielen wichtigen Themen haben einzelne Nationalstaaten noch Vetorechte. Davon müssen wir runter. Wir müssen die Rechtsstaatlichkeit besser schützen, die Instrumente dafür sozusagen, dass die früher wirken und effektiver sind und so. So, also wir haben da eine ganze Reihe von Hausaufgaben, müssen auch über unser Budget reden, unsere Landwirtschaftspolitik und so. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wenn diese Länder sich reformieren, was ja noch ein paar Jahre dauern wird, und wir gleichzeitig die EU auch modernisieren, handlungsfähig machen, dass das dann echt uns insgesamt stabiler und sicherer macht.
Und sag mal, wir haben ja vorhin festgestellt, 25% favorisieren den Austritt. Also die haben offensichtlich auch Ängste, die sie beschäftigen. Wie ist es denn mit der Wirtschaft, wenn man die EU jetzt noch größer macht? Also sozusagen ein noch größerer Ballon, der uns dann umgibt. Es gibt ja ganz interessante Effekte, wenn man zum Beispiel sich mal das Land Litauen anguckt. Also die Länder wachsen erfolgreich, wenn sie in der EU sind. Ja, also das Bruttoinlandsprodukt lag bei 55% der durchschnittlichen Wirtschaftsleistung der Staaten der EU 2006. Und jetzt sind es irgendwie 78%. Mhm. Also das schiebt die wirklich nach oben. Mhm. Aber viele gerade in unserem Land haben ja auch Angst vor irgendwie dem Verlust der Wirtschaftlichkeit in unserem Land. Ist es so, wenn wir die EU größer machen, dass das für Deutschland auch wirtschaftlich zum Nachteil sein kann?
Also wenn man mal Unternehmen fragt, dann sehen die da eigentlich Vorteile drin, weil sie eben dadurch auch in der Lage sind, zum Beispiel hier in Deutschland Sachen zu produzieren, die dann gleich automatisch auch in diesen Ländern dann verkauft werden können. Und wir sehen natürlich auch, ja, Stichwort Fachkräfte, ne, haben wir ja ein Thema mit in Deutschland. Also das kann uns da eigentlich nur voranbringen. Plus wir profitieren eben davon, wenn diese Länder wirklich eindeutig Richtung Rechtsstaatlichkeit und Stabilität gehen, einfach von einem sicheren Umfeld. Das ist ja mit das Wichtigste, ne? Dass wir also sowohl für uns alle, für unser Leben, Frieden und Sicherheit, aber ohne das wäre auch keine Wirtschaft denkbar.
Johann, jetzt ist ja bei dir eigentlich was Lustiges eingetreten. Du hast sozusagen die EU gespielt und eigentlich könnte man ja sagen, eure Produktion ist ja fast auch wie so ein kleines EU-Parlament, weil es kommen irgendwie belgische Leute zusammen, französische, deutsche, bestimmt auch der eine oder andere, der Englisch spricht.
Ja, wir haben eine großartige englische Komikerin, die sozusagen in der ersten Staffel die Assistentin einer Brexit-Abgeordneten spielt und uns aber erhalten bleibt, auch jetzt noch in der vierten Staffel, die im Moment im Dreh ist. Wir haben auch einen großartigen Italiener nebenbei bemerkt, der ein Unternehmenslobbyist ist und wie so ein kleiner Teufel, aber sehr lustig. Ja, aber was war deine Frage? Entschuldige.
Wie fühlt sich das denn an? Du lernst ja sozusagen in einem Mikrokosmos kennen, wie es ist, mit all diesen Nationalitäten zusammenzuarbeiten. Ist es mehr Reibung? Ist es mehr Vergnügen? Was ist da?
Naja, also der kleine oder große Unterschied ist natürlich, dass wir sozusagen beim Film arbeiten und nicht in echten politischen Institutionen. Das heißt, es geht um nicht so wahnsinnig ernsthafte Dinge wie bei euch. Und das Zusammenarbeiten von verschiedenen Nationen ist schon länger geübt und wir haben eigentlich im Gegenteil, also ich würde am liebsten, und in die Richtung geht's ja auch, viel mehr europäische Produktionen machen und mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten, weil das einen eben so bereichert bei der Zusammenarbeit.
Und ich muss auch echt sagen, also wenn ich mich jetzt im Rat umgucke, ne, klar, wir haben unterschiedliche nationale Interessen manchmal, also keine Ahnung, dass ein Land jetzt zum Beispiel noch im Umweltbereich noch besonders stark auf Kohlekraft irgendwie aktuell davon abhängig ist. Aber man sieht eigentlich jetzt schon immer mehr auch einfach Unterschiede in Inhalten, ja, also in sozusagen politischen Präferenzen. Also wenn ich zum Beispiel über den Green Deal mit einer Grünen aus Polen rede, dann sind wir uns eigentlich ziemlich einig. Wenn ich mit einem Konservativen aus Polen rede, dann haben wir so ein bisschen Streitpunkte. Und das heißt also, die Unterschiede in Europa, glaube ich, klar, wir haben immer noch so ein bisschen teilweise so kulturelle Sachen und auch einfach, ja, einige auch nationale Interessen, die sie unterscheiden. Aber die Hauptunterschiede, glaube ich, sind mittlerweile eher in, ja, inhaltlichen, ideologischen, wenn man möchte, ja, Präferenzen. Und so, ja, und das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis.
Gut, ich glaube, es gibt ja auch viele wissenschaftliche Studien, die mittlerweile belegen, dass diverse Teams besser arbeiten. Also warum sollte das in der Politik anders sein? Von daher danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich dafür. Und ihr da draußen, die zugehört habt, geht wählen, ne? Das ist, glaube ich, das eine. Und klärt euch mal ein bisschen auf, belest euch zu den Dingen. Vielen Dank, dass ihr das schon mit uns tut. Lasst uns ein Like da, abonniert uns. Und ansonsten vielen lieben herzlichen Dank an die liebe Anna Löhmann, die ist parlamentarische Staatsministerin für Europa und Klima im Auswärtigen Amt. Und an den guten Johann von Bülow, den Schauspieler aus der großartigen Serie Parlament. Also fleißig einschalten ihr da draußen, sowohl in der Fernsehserie als auch hier. Euch allen vielen, vielen Dank.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.